Blumen. Ich fühle mich jetzt überhaupt nicht unter Druck. Und ich hoffe, ihr seht mir Fehler trotzdem nach. Eine Ansage habe ich vergessen. Wie konnte ich die vergessen? Danke für die Erinnerung. Nächste Woche, am Donnerstagabend, beginnt hier in der Gemeinde ein Seminar mit dem Titel Ängste überwinden lernen. Und ich habe in das Konzept reingeschaut und ich kenne die Dame, die das durchführt. Das ist die Christa. Christa, bist du hier oder bist du am Gebetsdienst oder Toilette? Ja, ich lese ganz kurz die Schlagworte. Ängste rauben uns die Lebensqualität. Ängste blockieren unser Weiterkommen, lähmen uns, stehlen Kraft und Zeit, erzeugen Verkrampfungen im Körper, sind schlechte Ratgeber, erzeugen Depressionen und isolieren uns. Die Christa ist eine sehr kompetente Frau in dem Bereich. Sie ist geschult im Seelsorgerlichen und sie ist auch eine Frau, die das Thema sehr gut aus eigener Erfahrung kennt. Und ja, wer da Interesse dran hat, ich denke, Flyer liegen draußen aus. Ihr könnt auch nachfragen, man kann sich, glaube ich, auch übers Internet, ist das so, kann man sich anmelden oder der Flyer ist zumindest sichtbar im Internet und Anmeldungen sind noch möglich. Gut. Das Thema unserer Predigt heute Morgen heißt Familie, Doppelpunkt oder Bindestrich, gesegnet, um ein Segen zu sein. Und wenn Sie Gast sind heute Morgen, möchte ich um Nachsicht bitten, bevor ich loslege. Ich werde nämlich das Du verwenden. Und wenn wir noch nicht per Du sind, nehmen Sie es mir nicht übel als respektlos oder unhöflich. Gott duzt uns in der Bibel auch und nach der Predigt sieht sich sie dann auch wieder. Okay? Aber sonst werde ich durcheinander. Okay. Ja, genau wie vier Kinder hat auch meine Predigt heute vier Punkte. Und die beschäftigen sich eben aus biblischer Sicht mit dem Thema Familie. Wir haben eine Basisbibelstelle heute Morgen und wer seine Bibel mit hat und das mitlesen möchte, kann aufschlagen 5. Mose Kapitel 6 ab Vers 4. 5. Mose Kapitel 6 ab Vers 4. Es ist immer gut zu gucken, dass es auch wirklich so in der Bibel ist und selber mitzulesen. Ja, heute Morgen möchte ich gern was ausprobieren. Ich hoffe, ihr helft mir dabei. Ich möchte nämlich, dass wir jeden der vier Hauptpunkte miteinander laut aussprechen. So ein bisschen wie Schule heute Morgen. Aber helft ihr mir? Danke, wer auch immer das war. Okay, ich sage den ersten Punkt nochmal. Eltern sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Jetzt ihr. Eltern sind gesegnet, um ein Segen zu sein. Super. Okay, jetzt habt ihr auch alle hoffentlich 5. Mose 6 gefunden. Da sagt die Schrift, hört ihr Israeliten, oder ich sage einfach mal zu euch, hört ihr Gemeinde. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn mit ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe, mit all eurer Kraft. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Schreibt euch diese Worte zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und die Stirn. Ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore. Limburg hat ja eine wunderschöne Altstadt. Und wenn wir die Häuser betrachten, finden wir allerlei, was so auf die geistliche Welt hindeutet. Da finden wir Dämonen, aber auch manchen Segensspruch. Herr, segne dieses Haus oder solche Sachen. Ich habe dir das schon beobachtet. Und es ist eigentlich eine sehr konsequente Umsetzung von 5. Mose 6, was die Bibel uns hier rät. In der modernen Zeit würde sich 5. Mose 6 vielleicht anders anhören. Da könnte dann stehen, hab das Wort Gottes auf deinem Bildschirmschoner, deinem MP3-Player, deinem Handy und an deiner Pinnwand. Leg es auf deinen Nachttisch und hab es im Auto. Hör es beim Putzen als Hörbuch und auf der Fahrt zur Arbeit. Denke darüber nach, wenn du irgendwo warten musst. Eltern müssen oft irgendwo warten. U1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und wie viel U's auch gibt. Kennt ihr die Vorsorgeuntersuchung beim Kinderarzt? Viele Wartezeiten. Und auch Kinder abholen, Kinder fahren, Kinder zum Sport, Kinder wieder, ihr kennt das, ja, zum Freund, zur Freundin. Da kann man überall das Wort Gottes dabei haben und die Wartezeit nutzen. denke über das Wort Gottes nach, könnte man da schreiben, wenn du Feierabend hast. Lass es dir nicht stehlen und durch anderes ersetzen. Halt es fest, lerne es auswendig. Verachte es nicht, denk nicht, du weißt schon alles. Sie glauben gar nicht, ihr glaubt, das habe ich doch sie gesagt, ihr glaubt gar nicht, wie viele Leute denken, sie kennen die Bibel. Und wir kennen sie immer noch nicht, egal wie oft wir wirklich schon studiert haben. Es ist ein großer Trugschluss und man kann viel Neues immer wieder entdecken. Beschütze das Wort Gottes wie einen Schatz. Verteidige es gegen Zeitdiebe und halte es Zweifeln entgegen. So das Ende meiner modernen Variation von 5. Mose 6. Wir werden die einzelnen Punkte ganz kurz betrachten, die einzelnen Sätze dieses Abschnitts. Zunächst heißt es da in 4. Mose 6 als Ergänzung, der Herr segne dich und behüte dich. Das ist der Segen, mit dem wir die Kinder nachher segnen werden. Und was meint die Bibel, wenn sie von Segen spricht, wenn sie vom Segen des Wortes spricht und wenn sie von Behüten und Schutz spricht? Dieses Bild einer Herde, wenige von uns verdienen ihr Geld mit Viehwirtschaft heute wahrscheinlich, aber wir können es uns vorstellen. Dieses Wort behüten, das erinnert an eine durch die Steppe ziehende Herde. Und dieser Ausdruck deutet den weitreichenden, fürsorglichen, bewahrenden und lebenserhaltenden Schutz an, den Gott den Menschen geben möchte, die ihm vertrauen. Ja. Dann heißt es in unserem Segen, den wir nachher anwenden, der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Wir haben vorhin ein wunderschönes Lied gesungen, sehr meditativ, und ich denke, jeder, egal wie hektisch er angekommen ist, hatte Möglichkeit anzukommen. Ich fand das sehr schön, Liebesmusikthemen, so richtig so zum Durchatmen und ja, wirklich nicht nur körperlich, sondern auch mit den Gedanken hier zu sein und bei Gott zu sein. Und die Zuwendung Gottes, die hier auch zum Ausdruck kommt, sie drückt aus, dass Gott Interesse hat, uns Leben, Licht, Wärme zu geben, dass Gott uns gnädig sein möchte. Auch wenn Dinge uns begegnen im Leben, die vielleicht nicht immer so sonnig sind. Wir haben gesungen, wenn die Meere toben, Stürme wehen, werde ich mit dir übers Wasser gehen. Und das stelle ich mir immer so vor, wenn wir das singen. Ich stelle mir wirklich vor, ich gehe mit Jesus an der Hand, mitten durch den Sturm. Und egal wie bedrohlich Dinge aussehen können im Leben, wie erschreckend manche Dinge sind oder herausfordernd, wenn Gott mit uns ist, dann gehen wir da nicht alleine durch, sondern er, seine Güte, seine Kraft, sein Schutz, sein Friede ist mit uns. Dieser Text im 4. Mose, der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden, das ja, bringt zum Ausdruck, dass Gott sich uns zuwendet. Gott erhebt sein Angesicht auf dich, das klingt so ein bisschen, wie soll ich das verstehen? Das heißt, er blickt dich an, er nimmt Kontakt mit dir auf, er fasst dich ins Auge, er macht dich zum Gegenstand seiner Aufmerksamkeit. Es ist was Besonderes, mit einem Menschen alleine Zeit zu verbringen. Deswegen machen wir als Familie solche Dinge wie Quality Time, dieser englische Ausdruck für Zeit, wo zwei miteinander ganz alleine zusammen sind. Und wo wirklich, also da kann sich der Stille nicht hinter dem Vielredner verstecken. Vielleicht haben sie zwei Kinder, eins redet viel, eins ist eher verschlossen. Und wenn die immer zusammen sind, dann sagt das schweigsame Kind vielleicht nicht, was ihn gerade bedrückt oder was ihn beschäftigt. Aber wenn man den alleine hat, dann kann man ihn fragen und kann die besondere Fürsorge dem Kind schenken. Und so ist Gott mit uns. Gott ist und will unser Vater sein. Wir sind in seinem Auge, wir sind ihm wichtig. Das Wort für Frieden, was die Bibel im Alten Testament verwendet und auf Hebräisch Shalom heißt, kann man folgendermaßen übersetzen oder ausdrücken: nichts kaputt, nichts fehlt. Wenn Sie ein Haus haben oder eine Wohnung haben, nichts kaputt, nichts fehlt, wäre ein ziemlich toller Zustand. Wenn ich eine Liste machen würde, was ich zu Hause eigentlich alles tun könnte, Küche tapezieren und, ne, können wir wahrscheinlich alle eine lange Liste machen. Aber Gott, wenn Gott uns begegnet in unseren Lebensbereichen, dann hat das eine Auswirkung von diesem Frieden, der auf der Erde wahrscheinlich nie vollkommen sein wird, aber der so ein Stück weit dieses himmlische, nichts ist kaputt, nichts fehlt, mitbringt. Und das Schöne ist, dass Gott uns in seinem Wort sagt, dass er, also ich, will euch segnen. Er selbst. Und auch wenn wir nachher die Kinder segnen, wir beten, wir sprechen gute Dinge aus, aber wir wissen, wir glauben und wir erwarten, dass Gott selbst, der lebendige Gott, der nicht ein Fantasiegebilde ist, sondern real, wenn auch nicht mit unseren 5 Sinnen zu fassen, dass er selbst diese 4 Schätze segnen wird. Glaubt ihr das? Ja, ich glaube das. Das erwarte ich. Und schon sind wir beim zweiten Punkt. Und ihr wisst schon, ihr müsst es gleich laut nachsprechen. Ich sag's jetzt mal. Also Punkt 2 heißt, das, was wir weitergeben, zeigt, wer wir sind. Das, was wir weitergeben, zeigt, wer wir sind. Genau. Was meine ich damit? Wenn wir als Christen wollen, dass unser Kind Gott liebt, ihm nachfolgt, Entscheidungen trifft, die Gott gefallen, dann müssen wir was tun? Genau. Selbst den Herrn lieben, ihm nachfolgen und ihm gehorchen. In 5. Mose 6, unserem ersten Text, haben wir gelesen, wir selbst sollen das Wort uns zu Herzen nehmen. Und dann im nächsten Vers hieß es, wir sollen es unseren Kindern sagen. Das heißt, was wir nicht tun, wenn wir nicht überzeugend weiterbringen. Wenn du rauchst und sagst deinem Kind, rauch nicht, ist es genauso kompliziert. Ja, es ist nicht wirklich überzeugend. Und wenn du zu deinem Kind sagst, folge Gott, und du hast keine Zeit mit Gott, Gottesdienste bedeuten dir nichts, du betest nicht, die Bibel interessiert dich nicht, wird es schwierig sein, deinem Kind die Wahrhaftigkeit deiner Aussage glaubhaft zu machen. Menschen haben Untersuchungen durchgeführt über die wichtigsten religiösen Einflüsse und in einer Umfrage wurden 250.000 christliche Teenager, die einen starken Glauben hatten, gefragt, was ihnen am meisten dazu verholfen habe. Die Antworten waren sehr aufschlussreich. Grund Nummer 1, die Mutter. Grund Nummer 2, der Vater. Mutter und Vater haben einen 2- bis 3-mal stärkeren Einfluss als jedes Programm einer Gemeinde, als jeder Kindergottesdienst, Konfirmandenunterricht, was auch immer man Kindern so angedeihen lassen kann. Die Eltern sind die wesentlichen Personen. Was aber ist dann die Rolle der Gemeinde? Die Rolle von uns als Gemeinde ist es, Eltern zu ermutigen, sie auszurüsten und ihnen dabei zu helfen, den Glauben an Kinder weiterzugeben. Ihnen zu helfen, dass das Zuhause wieder zum primären Ort gemacht wird, an dem Glaube gepflegt wird. Und Aufgabe der Gemeinde ist es, ein lebenslanger Partner für die Familie zu sein. Gott hat ja zu Adam am Anfang gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und ich erweitere das mal und bin davon überzeugt, dass es auch nicht gut ist, wenn man als Familie alleine ist. Es ist gut, andere fragen zu können und zu sagen, hey, wie machst du das denn, wenn dein 2-Jähriger seine Trotzphase hat und sich im Supermarkt vor der Kasse auf die Erde schmeißt und schreit? Was in aller Welt machst du denn dann? Oder wenn dein Kind dich mit Dingen konfrontiert, wenn es in der Schule gemobbt wird oder ja, andere Probleme in den späteren Jahren auftauchen. Es ist gut, nicht alleine zu sein, nicht nur um des gegenseitigen Austauschs willen, sondern auch um des gegenseitigen Gebets und der geistlichen Unterstützung. Also der Satz hieß ja, das, was ich weitergebe, zeigt, wer ich bin. Es gibt ja im Fernsehen die interessantesten Sendungen oder die verrücktesten Sendungen von Menschen, da werden Superstars und Models und Leute gesucht und es gibt so ein Schönheitsideal und bestimmte Äußerlichkeiten, die wichtig scheinen. Aber egal, wie viel man da heutzutage machen kann, also das ist ja schon fast Mode, in Amerika vielleicht noch mehr als hier, aber es kommt immer mehr. Wir können uns mit Botox irgendwie hier stramm spritzen lassen, die Lippen voluminisieren oder wie das heißt. Haare verlängern, keine Ahnung. Ja gut, das ist noch was anderes, die kann man auch wachsen lassen. Aber Dinge am Körper absaugen, dazugeben, mehr, weniger, wie auch immer, das können wir machen. Aber wisst ihr was, wir können es nicht vererben. Also wenn der, vergebt mir, dass ich das so im Gottesdienst sage, wenn der Atombusen nicht echt ist, kann ich ihn auch nicht vererben. Ich kann nur vererben, was in meiner DNA ist. Ich kann zwar so tun, als ob ich einen Schmollmund habe. Ich kann zwar so tun, als ob die Reiterhosen nicht mein Erbteil wären, aber was ich vererbe, zeigt, wer ich wirklich bin. Und es bezieht sich nicht nur oder nicht im Wesentlichen allein auf Äußerlichkeiten, sondern es bezieht sich auch auf den Charakter. Das heißt, wenn ich ein Miesepeter bin, wird durch meinen Einfluss keiner zum Optimisten. Wenn ich die Tratschtante vom Ort bin, werde ich nicht das Beispiel sein, das meine Kinder beobachten können an Integrität und Lauterkeit. Wenn ich, was fällt mir noch ein, sonntags fröhlich lächelnd Küsschen verteile in der Gemeinde, aber zu Hause überhaupt keine geistliche Disziplin habe und meine Kinder schlecht behandle und meinen Mann zusammenstampfe, dann gibt es meine wahre DNA wieder, was zu Hause ist, nicht was außen, was das Sonntagsgesicht ausmacht. Und darum ist es so wichtig, dass wir gucken, wie bin ich, und die Dinge, die Defizite zeigen, verändern und mit Gottes Hilfe von ihm verändern lassen. Das ist total wichtig. Übrigens nicht nur für Menschen, die leibliche Eltern sind, weil wir alle beeinflussen die Menschen in unserem Umfeld. Ich habe die Woche meinen Sohn vom Kindergarten geholt, den Kleinsten, und auf unserem Rückweg begegnen wir oft den Schulkindern aus dem ersten, zweiten Schuljahr. Die kommen vom Bus und laufen dann nach Hause. Und da kam uns ein Junge entgegen mit so einer Halbliter Wasserflasche, wie man sie in jedem Supermarkt kriegt, und die hatte ein Loch. Der lief also da den Bürgersteig lang mit so einer Fontäne sprudelnden Wassers. Und dann hat er uns das zugerufen, oh, meine Flasche hat ein Loch und ich weiß gar nicht und hin und her. Und irgendwie fühlte ich mich heute Morgen an diese Begegnung erinnert und ich glaube, dass Gott jemandem sagen möchte, du hast ein Loch in deiner Flasche. Und egal wie viel du da oben reinschüttest, du hast immer zu wenig, weil es wegläuft. Und dieses Loch kann sein Bitterkeit, es kann sein eine negative Haltung, es kann eine innere Härte sein. So wie draußen frostig ist, ist es vielleicht in dir gerade frostig. Und das reißt, in diesem Bild gesprochen, ein Loch in deine Flasche. Und ich glaube, dass Gott dir oder euch heute Morgen sagen möchte, ich bin hier und ich mache nicht das Loch in deiner Flasche zu, die kannst du wegschmeißen, ich gebe dir eine ganz neue. So, das ist mir irgendwie auf dem Herzen. Das, wer wir sind, übt den Einfluss aus. Das, was meine DNA, meine Genetik ausmacht, werde ich multiplizieren. Es ist spannend, mit Menschen zusammen zu sein, Leute zu erleben, aber oft ist es viel aussagekräftiger zu merken, wie sind die Leute, auf die diese Menschen Einfluss ausüben. Was sind das für Persönlichkeiten am Ende? Denke ich nach dem Zusammensein mit ihnen positiv oder negativ? Bin ich innerlich runtergezogen oder bin ich innerlich aufgebaut? Jemand fasste das mal anders zusammen in einem Erziehungsratgeber. Du kannst deinen Kindern sagen, was du willst. Sie tun doch, was du tust. Sie tun, was sie sehen. Die Bibel sagt uns in Epheser 6, Vers 4, ihr Väter reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern erzieht sie in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Ist ja heute sehr unbeliebt, muss man fast vorsichtig sein, das zu predigen. Darf man Kinder streng erziehen? Wie übt man die Strenge aus? Welche Konsequenzen darf man verwenden? Da gibt's ja alles. Und teilweise werden die Dinge vor Gericht behandelt. Aber ich glaube, eine gesunde Strenge aus Liebe heraus ist das Beste, was man einem Kind antun kann. Und den Menschen, die mit dem Kind später zu tun haben. Weil, ja. Auf der anderen Seite ermahnt die Bibel, ihr Eltern, behandelt eure Kinder nicht ungerecht. Sonst fordert ihr sie nur zum Widerspruch heraus. Eure Erziehung muss vielmehr in Wort und Tat von der Liebe zu Christus bestimmt sein. Das ist ein guter Maßstab. Wir strafen nicht im Zorn oder aus Wut oder aus Enttäuschung, sondern wir ziehen Konsequenzen und sind klar. Mein dritter Punkt, aufpassen, dann bitte nachsprechen. Der heißt, es gibt einen Kampf um die Seelen unserer Kinder. Es gibt einen Kampf um die Seelen unserer Kinder. Das ist der dritte Gedanke, den ich ausführen möchte und von dem ich auch überzeugt bin. Wir als Christen haben so flott den Satz auf den Lippen, Gott hat einen Plan für dein Leben. Und sind davon überzeugt, dass das genauso ist. Und Gott hat einen Plan für jedes der vier Kinder, die wir nachher segnen. Gott hat einen Plan für Hope, für Martha Lena, für Noah und Vincenzo. Für jedes Einzelne. Und das ist ein guter Plan. Ein Plan mit einer fantastischen Zukunft und mit Erfolg, einem super Kontostand und auch anderen Dingen, die Segen ausdrücken in allen Lebensbereichen. Was wir manchmal aber ignorieren, was uns fantastisch oder aus dem Reich der Märchen herbeigeholt vorkommt, ist, die andere Seite hat auch einen Plan für jedes Kind und für dich und mich. Der Teufel, wie ihn die Bibel nennt, hat einen Plan für jeden von uns. Und das ist kein guter. Ist uns das bewusst? Ist uns das klar? Können wir das so nehmen? Oder blenden wir das lieber aus und ignorieren das? Der Plan des Teufels ist bestimmt von roten Zahlen auf dem Konto, bestimmt von Krankheit, Schmerz, kaputten Beziehungen, kaputten Familien, Ehescheidung, Gewalt, Aggression, Depression, kurzum allem, was Menschen zerstört und was uns nicht gut tut. Darum rät uns die Bibel in Epheser 6, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag widerstehen könnt und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. So steht nun eure Lenden umgürtet mit Wahrheit, bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums des Friedens. Bei alledem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Die Bibel ist uns hier Lebensratgeber und sagt uns, wie wir mit diesen Dingen umgehen sollen. Es gibt eine natürliche Welt, die können wir mit unseren Sinnen erfahren, die können wir anfassen. Und es gibt eine übernatürliche Welt, eine geistliche Welt. Melanie hat Hebräer 11 zitiert, da sagt die Bibel, der Glaube ist ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Schnell sind wir von Dingen überzeugt, die wir noch nie gesehen haben. Aber wenn es um biblische Dinge geht, sind wir manchmal nicht so schnell dabei. Ich war noch nie in Australien, ich habe schon Bilder gesehen und rein theoretisch, könnte es Australien gar nicht geben, weil ich war da noch nie. War schon mal jemand in Australien? Känguru im Zoo habe ich schon mal, habe ich schon mal gesehen. Aber ich war noch nie da. Theoretisch könnte man mich verarschen und könnte sagen, hier der Kontinent und bla 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 und die Bilder könnten alle gefaked sein. Ich war noch nie da. Und trotzdem glaube ich, dass das so ist und dass es diesen Kontinent gibt. Und mit anderen Dingen sind wir leichtgläubig. Dinge, die in den Nachrichten kommen, wir hören sie oft und dann irgendwann sind sie scheinbar wahr. Aber dass da viel auch geschoben und getrickst wird und Dinge vielleicht weggelassen werden oder andere Dinge betont werden, um meinungsbildend zu sein, haben wir vielleicht gar nicht bedacht. Was wäre aber, wenn die Bibel recht hat und wenn es beide geistliche Kräfte gibt, wenn es Gott gibt und einen Teufel? Wenn es zwei Möglichkeiten gibt, zwei Reiche, die miteinander im Krieg stehen? Zu welchem gehöre ich denn dann? Habe ich mit Gott was zu tun? Die Bibel beschreibt den Teufel mit einigen Charaktereigenschaften. Sie sagt, er ist ein Lügner, ein Vater der Lüge, Verkläger der Brüder, ein Dieb, ein Betrüger, ein Menschenmörder. Jesus Christus sagt von sich, dass er der gute Hirte ist, dass er gekommen ist, um Leben zu schenken, nicht um es zu nehmen. Er ist einer, der gibt und beschenkt und nicht nimmt. Jesus sagte seinen Jüngern in Lukas 10, die 70 aber kehrten mit Freuden zurück und sprachen, Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Er aber sprach zu ihnen, Ich schaute den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Siehe, ich habe euch die Macht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über die ganze Kraft des Feindes, und nichts wird euch schaden. Also wenn Jesus von Satan spricht und Dinge beschreibt, dann gehen wir mal davon aus, dass das so ist, wenn wir Christus glauben, wenn wir Christus vertrauen. Jesus sagt uns hier, wir haben Macht über diese negative, boshafte geistliche Kraft. Über alle Kraft des Feindes, sagt er. Aber es reicht nicht nur, einen Hausschlüssel zu haben. Wenn ich heute Mittag nach Hause komme und habe meinen Schlüssel in meiner Manteltasche, komme ich trotzdem nicht ins Haus. Ich komme nur in das Haus hinein, wenn ich ihn raushole, ins Schloss stecke und umdrehe. Und genauso ist es auch mit der Autorität, die Gott Christen gegeben hat. Wenn wir passiv bleiben, stehen wir in 100 Jahren noch vor der Tür und jammern, was der böse Feind alles gemacht hat. Wenn wir aber aktiv werden und diese Autorität gebrauchen, können wir Dinge verändern. Es gibt einen Kampf um die Kinder. Es gibt einen Kampf um jede Seele. Und wir Eltern, wir haben eine Verantwortung, auch hier unsere von Gott geschenkte Autorität einzusetzen, zu ihrem Segen und zu ihrem Schutz. Zum einen ganz praktisch, indem wir ihnen Grenzen setzen, zum Beispiel im Umgang mit den Medien, aber andererseits auch, indem wir für sie beten, Gottes Autorität ernst nehmen und für sie einstehen. Die Bibel sagt in 1. Petrus 5, Vers 8, seid nüchtern und wacht. Euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Es erinnert so ein bisschen an die Tierdokumentationen, die man im Fernsehen so sieht. Da ist die Raubkatze im Gras auf der Lauer, beobachtet die Herde und schaut, wer ist am Rand, wen kann ich isolieren von der Gruppe und wen kann ich verschlingen. Und so sagt die Bibel, ist es auch mit uns Menschen. Da gibt es einen Feind, der Ausschau hält, sieht, wer schwächelt, wer ist am Rand, wer isoliert sich und wen kann ich verschlingen. Nehmen wir ein anderes Bild aus dem Boxen. Ich habe nicht wirklich viel Ahnung vom Boxen, aber so viel weiß ich, die müssen immer so da stehen und ihre Deckung hoch haben. Vielleicht hast du deine Deckung runtergenommen und du kriegst eine auf, wie sagt man, auf die 12. Und nimmst immer noch nicht die Arme hoch. Dann kommt der nächste Schlag, liegst auf der Erde und heulst rum. Dann möchte ich dir heute Morgen sagen, dann heul doch im Stehen und nimm deine Deckung wieder hoch. Lass doch nicht, sei doch nicht so ein Jammerlappen, der sagt, die Welt um mich herum ist schuld an meinem Schicksal. Unsere Entscheidungen sind so kraftvoll und können viele Dinge in unserem Leben verändern. Und wenn wir in einer Opfermentalität unterwegs sind, alle anderen sind böse und alles andere ist so schlecht und nichts funktioniert und keiner hat mich lieb, dann werden wir genau das erleben. Aber Gott ermutigt uns, aufzustehen. Gott sagt nicht, du wirst nie eine auf die Nuss kriegen. Gott sagt nicht, es wird alles rosa-rot sein. Aber Gott sagt, ich stehe mit dir im Ring. Ich bin für dich da. Übernimm Verantwortung. Sei nicht passiv, sondern steh auf. Ich kann auch nicht alle Sachen erklären. Manche Dinge verstehe ich nicht, die passieren, obwohl wir beten, obwohl wir Gott vertrauen. Ich muss es nicht verstehen. In 100 Jahren kann ich euch die perfekte Erklärung liefern. Dann sind wir in der Ewigkeit, dann wird die letzte Frage aller Fragen beantwortet. Und ja, etwas möchte ich noch sagen zum dritten Punkt, um den abzuschließen. Wir segnen ja heute Babys, aber diese Babys werden irgendwann Kindergartenkinder, Grundschulkinder und dann werden sie, genau, Teenager. Das berühmt-berüchtigte Wort, über das viele Erziehungsratgeber geschrieben worden sind. Und ich möchte heute mal was gegen das übliche Geplapper dagegen halten. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus selbst uns vorgelebt hat, wie eine normale Teenagerzeit auszusehen hat. Jesus hat nicht geraucht, nicht rumgesoffen, nicht gehurt, nicht gekifft. Jesus hat nicht gesündigt, sagt uns die Bibel. Er war seinen Eltern gehorsam und ist trotzdem selbstständig, eigenständig geworden und ist seinen Weg im Auftrag Gottes gegangen. Habt ihr schon mal darüber nachgedacht und euch Jesus als Teenager vorgestellt? Mir ging das in der Vorbereitung so. Und ich habe irgendwie ein bisschen eine Wut auf die Sprüche. Gibt ja viele hässliche Sprüche. Also irgendwann hat mir meine Frau gesagt, Pastors Kinder, Müllers Vieh, geraten selten oder nie. Dann habe ich auch gedacht, herzlichen Dank. So, wenn meine Kinder jetzt nix oder was? Es gibt so viel dummes Zeug. Und das müssen wir austauschen. In Bezug auf heranwachsende Menschen, Jugendliche und Teenager gibt es das auch. Der Prozess des Selbstständigwerdens und des Lösens von den Eltern muss nicht immer mit Respektlosigkeit, Unzucht und Drogenmissbrauch einhergehen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, wenn das passiert, wenn Dinge schieflaufen, gibt es zweite Chancen und Gott steht mit offenen Armen da und vergibt. Aber das ist nicht Plan A. Aber was uns prägt oder was Menschen generell prägt, mit denen man über das Thema spricht, ist eine pessimistische Erwartungshaltung. Wenn ich das Schlimmste erwarte, kann ich nie enttäuscht werden. So kommt mir das fast vor. Aber ich finde das nicht biblisch. Ich habe nirgendwo in meiner Bibel gefunden, wenn sie Teenager sind, dann sind sie halt so. Dann sind sie bockig, rebellisch, dann sagen sie dir, ich hasse dich, ich will ausziehen. Keine Ahnung. Ich sage nicht, dass immer alles rosa läuft und Friede, Freude, Eierkuchen ist, aber warum erwarten wir das eigentlich? Wer dirigiert denn diesen Chor, der unisono das Lied singt vom schlimmen Teenager? Ich habe mich entschieden, ihr könnt ja machen, was ihr wollt, ich sag's euch nur heute Morgen mal, ich habe mich entschieden, ich singe in diesem Chor nicht mehr mit. Ich sag einfach, wenn das passiert mit meinen Kindern, dann werde ich sie trotzdem lieb haben und warten, dass sie wieder vernünftig werden, aber ich erwarte nicht mehr, dass das passiert. Was ich kann, tue ich. Alles andere überlasse ich ihm. Und ich erwarte das Gute. Ich erwarte, dass meine Kinder mit Respekt mit mir diskutieren können, wenn sie andere Meinung haben oder andere Dinge wollen, als ich will. Das heißt ja nicht, dass sie passiv und angepasst sein müssen. Aber sie können sich lösen in einer liebevollen Art und Weise. Und ich habe das bei Familien auch schon beobachtet. Preis sei Gott für jedes Kind. Und Preis sei Gott für jeden Teenager. Lasst uns doch mal aufmerksamer die positiven Geschichten hören. Bernd hat den Spruch geprägt, kleine Kinder, kleiner Segen, große Kinder, großer Segen. Also ich weiß, es gibt ganz, ganz viele sehr brennende Teenager in Gottes Reich. Ich war auch mal einer davon. Und heute bin ich eben ein 38-jähriger brennender Teenager. Und bin entschlossen, eine Menge von dieser Sorte Leute mit hervorbringen zu helfen. Ihr auch? Ihr auch? Ihr auch? Okay, das war schon ein bisschen besser. Also lasst uns aus dem Chor aussteigen und das Gute erwarten. Die Deckung hochnehmen und nicht passiv das Negative erwarten und auf der Erde heulen, sondern aufstehen im Kampf um unsere Kinder. Vierter und letzter Punkt. Ihr müsst wieder nachsprechen, wisst ihr noch? Gott zeigt uns, wie es geht. Genau, wenn das Thema Familie auf den Plan kommt, hat die Bibel eine ganze Menge zu sagen und Gott selbst hat uns vieles vorgelebt. Johannes 14, Vers 8, Philippus spricht zu ihm, Herr, zeige uns den Vater und es genügt uns. Jesus spricht zu ihm, so lange Zeit bin ich bei euch und du hast mich nicht erkannt, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jesus ist ein Abbild des Vaters im Himmel. Wenn wir den Vater im Himmel kennen wollen, wenn wir verstehen wollen, wie Gott wirklich ist, dann müssen wir Jesus beobachten. Dann können wir die Evangelien studieren und herausfinden, wie Gott eigentlich ist. Ich habe ein paar Merkmale aufgeschrieben. Jesus, oder eigentlich Gott der Vater, er weint über Menschen. Die Bibel beschreibt, dass er innerlich bewegt ist über das Schicksal von Menschen. Jesus wäscht seinen Jüngern die Füße, sagt von sich, er will Menschen wie eine Henne versammeln. Na, welche Mutter kann sich damit nicht identifizieren? Wir glucken doch alle so ein bisschen rum, oder? Nicht? Okay, bin ich wieder alleine. Also ich hatte das Gefühl schon mal gehabt. Er versorgt sie mit Essen. Er heilt Kranke, er umarmt und segnet Kinder. So stellt die Bibel Jesus dar. Er stellt seine eigenen Bedürfnisse zurück, er rettet aus Lebensgefahr, er nimmt sich sogar nachts Zeit für Gespräche, er trägt Verantwortung für andere, schimpft seine Jünger, ist ein Multiplikator von Leben und er zeigt Gnade und Erbarmen. Wenn euch das alles noch nicht an Familie erinnert hat, müsst ihr vielleicht das Bild von der Familie nochmal revidieren. Aber das drückt Gott aus, wie er als Vater empfindet und handelt. Gott hat Gnade mit uns Menschen. Obwohl jeder von uns in Gottes Augen versagt hat und kein perfektes Leben geführt hat, nimmt er uns stellvertretend durch Jesus wieder an. Gnade ist alles, was wir empfangen von Gott durch Jesus. In einer Predigt vor kurzem habe ich eine geniale Analogie gehört. Ich will versuchen, ich hoffe, es klingt mir, sie noch so richtig rüberzubringen. Es war ein junger Mann, der predigte so Mitte 20, schätze ich mal, und er erzählte von seinem einjährigen Sohn. Er sagte, bis vor kurzem waren all die Geräusche, die er hervorbringen könnte, jetzt könntet ihr wenigstens mal lachen. Ich habe bemüht, mich in Babystatus zurückzuversetzen. Also all die Geräusche, die Kinder eben machen und zum Ausdruck bringen. Hey, ich will das, das finde ich doof. Und das kennen wir alles, wollte ich uns jetzt nicht antun. Das ist ihre Sprache. Die erste Zeit ist es wie ein Rätsel. Du bräuchtest fast ein Wörterbuch. Und bei manchem Kind steht man davor und man guckt die Mutter an und sagt, was will er? Ja, so. Kommunikation ist wirklich eine Kunst in dieser Zeit. Und dann beschrieb dieser junge Vater, dann kam der Tag. Ihr kennt ihn alle, den Tag. Junior saß im Hochstuhl, Mama war ihn am Füttern und auf einmal ist es passiert. Sein Mund ging auf und sagte, da, da. Oh, oh, mach das nochmal.
Da, da.
Nochmal, nochmal. Dada! Er wollte wohl Papa sagen. Und von diesem Tag oder an diesem Tag und den nächsten Tagen hieß alles Dada. Der Hund, die Katze, das Plüschtier, Dada. Und die Eltern waren total aus dem Häuschen, total begeistert. Hey, es hat gesprochen. Es kann Dada sagen. Und die Oma wird angerufen und der Opa. Und stell dir vor, Elvira, es hat Dada gesagt. Und dann hat er gesagt, mit Gott und uns ist es ganz genauso. Gott versucht, durch sein Wort, die Bibel, uns eine Sprache beizubringen, die er spricht. Und diese Sprache heißt Glaube. Die Bibel sagt, ohne Glauben kann man Gott nicht gefallen, kann man mit Gott nicht gescheit kommunizieren, könnten wir auch sagen. Kann Gott nicht auf uns reagieren. Und unsere Reaktion auf Gottes Wort und auf das, was er uns schenken möchte, ist es, im Glauben sprechen zu lernen. Und also ich fand den Vergleich total spitze und habe gedacht, ja, ich möchte Dada sagen, ich möchte Papa sagen können. Ich möchte Gott so antworten können, dass er mit meinen Antworten etwas anfangen kann und mich auch beschenken kann. Aber bevor man sprechen lernt, lernt man noch was anderes. Man lernt, Teil einer Familie zu sein, und um Teil einer Familie zu sein, muss man geboren werden. Und die Bibel hat auch hierfür ein Bild im geistlichen Bereich. Sie sagt, um Teil von Gottes Familie zu sein, müssen wir von Neuem geboren werden. Genau. Yes. Wir müssen von Neuem geboren werden. Das heißt nicht, dass wir wieder in die Gebärmutter zurückgehen, sondern das heißt ganz einfach, dass wir als Menschen erkennen, hey, ich habe Fehler gemacht. Die Bibel nennt das Sünde. Ich habe Dinge gemacht, auf die bin ich nicht stolz und die würde ich nicht gerne als Film auf dieser Leinwand heute Morgen hier vorgeführt sehen. Gibt es solche Dinge bei euch? Bei mir gibt es die. So, und wenn wir ganz ehrlich sind, wissen wir das auch tief in unserem Herzen. Aber Gott ist kein Gott, der Menschen mit Fehlern wegschickt, sonst wäre er nämlich alleine geblieben und hätte keine Familie gekriegt. Weil Unvollkommenheit ist das, was uns alle ausmacht. Aber Gott hat sich entschieden, seinen eigenen Sohn, den, der nie gesündigt hat als einziger, Jesus Christus, ans Kreuz zu schicken, ihn die Strafe zahlen zu lassen, die wir alle miteinander verdient hätten, damit wir wieder in Kontakt kommen können mit einem heiligen Gott. Er hat alles getan, damit das möglich ist. Und ich möchte euch einladen, mit mir ein Gebet der Hingabe an Gott zu beten. Und jeder, der das ehrlich nachbeten kann, von ganzem Herzen, das deinem Wollen entspricht, der kann das bitte laut tun. Und dazu möchte ich bitten, dass wir aufstehen.
Liebe Hörerin, lieber Hörer. Mein Name ist Bernd Seetrümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zu Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht. Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird, und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2-mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an den 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.